Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort, auch an den Übertragungsgeräten, mit diesem herrlichen Bekenntnis, das wir gerade in so einer schönen Art und Weise bekannt und gesungen haben, möchte ich euch grüßen und euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen im ersten Johannesbrief, wahrscheinlich das letzte Mal heute. Ich sage aus dem Grund wahrscheinlich, weil ich es noch nicht sicher sagen kann. Ich habe mich vorbereitet mit diesem Anliegen und auch mit der Haltung und dem Verständnis, das wird wahrscheinlich meine letzte Predigt im Rahmen der Auslegungsreihe zu dem ersten Johannesbrief sein, dass wir heute unser Studium nach 3 Jahren abschließen. Ich habe geschaut, das ist heute die 70. Predigt zu dem ersten Johannesbrief und dachte, gute Zahl, mit 70 kann man aufhören. Bitte, mit 67 wäre perfekt, ja. Aber ich habe nicht so viel geschafft. Ich habe heute Morgen so für die Technik die Bibelstellen durchgegeben habe, anhand denen ich die restlichen Verse und den Inhalt euch erklären möchte, und als ich das so aufgeschrieben habe und gesehen habe, wie viele das sind, habe ich ein bisschen gezweifelt, ob ich das heute schaffen würde, ob es dann nicht bei 71 Predigen werden wird. So, wenn ich es heute nicht schaffe, euch die restlichen Verse in dieser Zeit, die gegeben ist, zu erklären, dann werden wir es übernächsten Sonntag diesen Brief abschließen. Nächsten Sonntag dürfen wir mit den Brüdern Ruben einsegnen in Zabergäu, in dem Gemeindegründungsarbeit, und dann fahren wir rüber und wollen ihn zum Ältestendienst dort einsegnen vor der Gemeinde, dass er in unserer Vollmacht und Autorität, vor allem in der Autorität Jesu Christi, dort auch diesen Dienst ausüben kann. Und von daher sind wir dann nächsten Sonntag dort. Und dann Sonntag drauf, je nachdem, wie wir es heute schaffen, werden wir uns noch einmal diesem herrlichen Brief zuwenden. Nicht, dass wir im Laufe der späteren Zeit nie wieder da hineinschauen werden, das werden wir mit Sicherheit tun, aber zumindest nicht in dieser Reihenfolge und nicht mehr in dieser Predigtreihe. Ich würde gerne euch noch einmal die Verse 14 bis 21 lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich möchte beten. In dem Bewusstsein, Jesus Christus, dass wir nicht irgendein Schriftstück gelesen haben, nicht irgendein Buchstaben auf irgendwelchen Seiten, Bücher dieser Welt, sondern wir haben das in deinem Wort gelesen. Es ist dein Wort. Das hast du uns überliefert, das hast du uns offenbart. Und in diesem Wissen, mit aller Ehrfurcht, bitte ich dich, Herr, dass du durch dein Wort heute redest zu den Herzen deiner Kinder, uns weiterhin in dieses Evangelium hineinschauen lässt, uns noch mehr festigst und uns diese Breite, diese Länge, diese Höhe, diese Tiefe der Erkenntnis deiner selbst, deiner Liebe zu uns offenbarst, so unser Herz dadurch erfreust und stärkst uns im Glauben. Und ich bitte auch noch einmal für diejenigen, die diese Liebe noch nicht erkannt haben, auch wenn sie ihnen fremd ist oder dass sie vom Verstandesmäßig schon so viel über sie gehört haben und eigentlich nichts dagegen einzuwenden haben, aber sie nicht persönlich kennen, dich in dieser Weise noch nicht geschaut haben. Jesus, ich bitte dich in deiner Gnade, offenbare du dich durch deinen guten Heiligen Geist und zeig ihnen, öffne die Augen, damit sie dich erkennen in dieser Weise, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, die Herzen erfüllt hat, dass die Liebe ausgegossen in ihre Herzen und die sich von dir geliebt wissen und da zu dieser tiefen Ruhe, zu dieser tiefen Gewissheit gelangen und dann die Ehre geben, dich verherrlichen, denn du bist würdig. Um dieses Wunder bitten wir, Herr, wirke unter uns an deinen Kindern. Danke, dass wir das von dir bitten dürfen. Amen. Wie mittlerweile wir gelernt haben und wissen, dass diese Verse, die ich gerade gelesen habe, ein Abschluss vom Johannes ist, eine Art Zusammenfassung all dessen, was er bis dahin in diesem herrlichen Brief geschrieben hat und sein Anliegen und seine Argumentation entfaltet hat. In Vers 13, das ist kurz der Vers davor, bevor also ab Vers 14 habe ich euch vorgelesen, im Vers 13 schließt er eigentlich diesen Brief ab. Er fasst es zusammen, warum er das getan hat, was er getan hat. Er fasst es zusammen, seine Gedankengänge, seine Argumentationen, und er bringt es so auf den Punkt, dass er sagt: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist der Grund. Und von daher ist er eigentlich fertig mit diesem Brief. Er sagt: Aus diesem Grund habe ich es geschrieben. Und dann aber gibt es so wie ein Nachwort, wie ein Epilog nochmal. Er fasst es noch einmal in einem letzten, und ich nenne den 10. Test zusammen. Er fasst es noch einmal und bringt es nochmal auf den Punkt, und aber in einer etwas anderen Art und Weise, in der er es anwendet auf unser Glaubensleben und wie wir in unserem Glaubensleben prüfen und sehen können, ob wir diese Gewissheit haben. Und er zeigt es anhand dem Gebet, wie wir beten, was wir beten, zu wem wir beten, und wie unser Herz darauf reagiert, beziehungsweise was in unserem Herzen ist. Und damit bestätigt er und zeigt er, dass wir Kinder Gottes sind. So, die Wahrheit und die Aussage ist, dass wir, die Kinder Gottes, nicht nur wissen können, sondern auch wissen sollen, dass wir ewiges Leben haben. Nicht besitzen werden, nicht empfangen werden, sondern haben. Darum geht es. Kinder Gottes sollen es wissen. Und dem hatte diesem Anliegen hatte diesen ganzen Brief gewidmet. All die Argumentationen und Erklärungen und Themen, die wir so vielfältig besprochen haben, zielen und dienen einem diesem Zweck, diese Gewissheit zu bekommen: Ich bin ein Kind Gottes, ich habe ewiges Leben. So, das ist ein Wissen. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, nicht in erster Linie, wir fühlen. Wir haben gerade gesehen, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Als ich das gerade noch mal so mit im Geiste gesungen habe, dachte ich, genau darum geht es. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und oft ist es so, dass das, was wir schauen an uns selbst oder auch in unserem Leben, sich nicht so anfühlt, als ob wir ewiges Leben schon haben. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, ob wir es wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und das betont Johannes immer und immer wieder: Ewiges Leben, man weiß es, man fühlt es nicht. Man weiß es, dass man ewiges Leben hat. Und das Zweite ist, ich erinnere euch nur ganz kurz, es ist so, man weiß, dass man das ewige Leben hat und nicht erst bekommen wird. Das bedeutet, dass diejenigen, die das ewige Leben schon haben, es auch wissen sollen und können. Diejenigen, die es nicht haben, können es noch nicht wissen. Es ist gut, die sollen es wissen, aber sie haben es noch nicht. Man kann es erst dann wissen, wenn man es hat. Warum? Weil dieses ewige Leben in unserem Leben sich sichtbar machen wird, sich zeigen wird. Und das Erste und das Entscheidende ist Erkenntnis. Wir werden es gleich in unserem 10. Test nochmal schauen. Das, was wir wissen, resultiert aus einer Erkenntnis, aus einem Verständnis. Und darum schreibt Johannes und sagt: Und Was ist das, was wir wissen? Was ist das, was wir erkennen? Und Johannes sagt: Ich habe euch das geschrieben. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr wisst. Also nicht nur dieser ganze Brief und der ganze Inhalt dient, ist das, was er geschrieben hat. Das heißt, wir wissen auf Grundlage des Wortes Gottes. Wir wissen auf Grundlage dessen, was uns offenbart und bezeugt ist in seinem Wort, dass wir ewiges Leben haben. Und dieses Wissen, das er aufgeschrieben hat, fasst er in diesen Versen 14 bis 21 noch einmal zusammen in dem letzten Test. Ich nenne ihn den Gewissheitstest oder den Gebetstest, weil in unserem Gebetsleben können wir merken, ob wir wirklich diese Gewissheit haben. Und ihr erinnert euch, das Entscheidende ist, dass wir Freimütigkeit haben. Was wissen wir? Drei Dinge in diesem Test wissen wir. Das Erste, wir wissen, dass Gott uns hört. Das ist das, was wir wissen. Gott hört uns. Und der Grund, warum er uns hört, ist, weil er uns liebt, weil wir angenommen sind, weil wir in Jesus Christus die Vergebung haben. Wir sind keine Feinde Gottes mehr, Gottes Zorn ist nicht auf uns, wir sind zu seinen Kindern geworden, er hat uns wiedergeboren, er liebt uns. Und weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sind, hört auch auf uns. Das ist das Erste, das ist, was wir wissen. Nochmal, ob wir es immer fühlen, ist eine andere Sache. Aber das ist, was wir wissen. Wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind und dass wir geliebt von Gott sind und angenommen sind. Das ist wiederum auch die Grundlage zu meinem freimütigen Gebet. Ich kann nicht zu meinem Vater bitten und sagen, mit meinen Anliegen kommen, wenn ich nicht weiß, dass er auf mich hört. Ich werde nicht mit Freimütigkeit in Glauben ihm nahen und ihm bitten, wenn ich Zweifel habe, ob er mich auch überhaupt erhört, ob er mich überhaupt liebt, angenommen hat. Die Grundlage für erhörtes Gebet ist die Gewissheit, dass der Vater mich liebt. Ich möchte euch an einer Stelle nochmal daran erinnern und euch bitten, das Johannesevangelium mit mir aufzuschlagen, und zwar im 16. Kapitel. Johannesevangelium, Kapitel 16. Und ich lese noch einmal ab Vers 22. Letzten Sonntag habe ich es kurz angelesen, aber nicht zu Ende gelesen. An dieser Stelle möchte ich das kurz tun. Also Johannesevangelium, Kapitel 16, ab Vers 22. Da heißt es: Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Also es geht um Freude. Jesus möchte, dass unsere Traurigkeit sich in Freude verwandelt. So ein herrliches Anliegen, so ein gutes Anliegen für seine Kinder, für seine Jünger. Also Freude sollen wir. Das ist auch, was Johannes schreibt. Ich schreibe euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und jetzt sagt er, wie schafft Jesus das? Lesen wir weiter, da heißt es, Vers 23, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird euch geben. Also wie wird Traurigkeit in Freude verwandelt, wenn wir den Vater selbst fragen, ihn bitten, so wie Jesus den Vater bat, und dann sagt, und er wird euch geben. Das heißt, dass er auf uns hört und uns erhört, das wird in uns Freude schaffen. Wie kommt es dazu, dass der Vater im Himmel auf uns hört? Schaut mal ab Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildern zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Das ist die Grundlage. Also, ich muss nicht mehr für euch eintreten und sagen, Vater, bitte mach's für die, bitte mach's. Er sagt, muss ich nicht. Wisst ihr warum? Er liebt euch selbst. Das ist die Gewissheit. Liebe Geschwister, das ist, was wir wissen müssen. Wir müssen wissen, dass der Vater uns liebt. Und das ist die Grundlage und die Freimütigkeit, die wir natürlich haben. Wir gehen zurück zum Johannesbrief. Und das ist die Freimütigkeit, die wir haben, natürlich zu ihm zu kommen, vor ihn zu treten und ihn diese Dinge erbitten und wissen, er hört uns. Warum? Ich weiß, der Vater liebt mich. Ich frage dich, weißt du das? Wenn du das weißt, ist das die Frucht des Geistes, ist das die Frucht des ewigen Lebens. Das ist eine Frucht der Wiedergeburt, dass du weißt, der Vater liebt mich, er hat mich angenommen. Das ist eine Wirkung des neuen Lebens in deinem Leben. Und so zeigt Johannes anhand im Gebet, dass, was wir wissen, dass er was aufgeschrieben hat, und wir sind von Gott angenommen, wir sind von Gott geliebt, darum sind auch unsere Gebete angenommen. Das Zweite, was wir wissen, ist, dass wir von Gott bewahrt werden. Das ist das Zweite. Und das ist wichtig, dass wir da kein Zweifel darum haben, dass wir von Gott bewahrt werden. Nicht nur, dass wir von Gott erhört werden, sondern auch, dass wir von Gott bewahrt werden. Um das deutlich zu machen, vertieft er diesen Gedanken, auch bleibt bei dem Thema des Gebets und zeigt auf, wenn wir wissen, dass Gott auf uns hört, und dann sagt er, und wenn wir ein Anliegen haben und mit diesem Anliegen vor dem Vater kommen, dann wird er es tun, wenn wir nach seinem Namen bitten, nach seinem Willen bitten, wenn wir seinen Willen kennen, und wenn wir im Glauben bitten, dass er uns liebt, dann wird er hören. Und das Interessante ist, Johannes spricht jetzt aber über ein Gebet nicht für sich persönlich. Er spricht jetzt nicht über so viele Anliegen, die auch gut wären und auch möglich wären, auch nicht falsch wären, von dem Vater zu kommen und persönlichen Anliegen sagen, Vater, bitte, ich brauche da Hilfe, da greif ein, da Segen und so weiter. Das ist nicht verwerflich und auch nicht falsch. Nur das Schöne ist, Johannes bleibt in dem ganzen Thema, auch in der Frucht des ewigen Lebens. Und er zeigt auf und hat gesagt, wer aus Gott geboren ist, der liebt die Brüder. Und er zeigt und sagt, das zeigt sich auch im Gebet. So wie, wenn du deinen Bruder liebst, dann wirst du für ihn beten. Vor allem, wenn er sich verstrickt, wenn er sich verirrt, wenn Sünde in seinem Leben ist und er abweicht und vielleicht sogar ab und weggeht. Und er sagt, aber die Liebe, die uns Gott ausgegossen hat, die gleiche Liebe, mit der er uns liebt, mit dieser Liebe lieben wir doch auch die Geschwister. Und die Schrift lehrt uns, der Vater aber will nicht, dass jemand verloren geht. Der Vater will, dass kein einziger verloren geht. Und darum greift Johannes auf und zeigt an einem weiteren, oder er vertieft das Gebet und er nimmt ein Beispiel und sagt, das ist Bruderliebe, indem ich für meine Geschwister, für meine Brüder und meine Schwester eintrete im Wissen, was der Vater für sie will und ich flehe und bitte, Vater, hol sie da raus, hol sie aus dem Fallstrick des Teufels, hol sie aus ihrer Verfehlung, hol sie aus der Verstocktheit, bitte hol sie da raus. In dem Wissen, er wird es tun. Wisst ihr warum? Weil wir wissen, dass der Vater keinen verloren gehen lässt. Dass nicht nur der Vater, der Sohn auch gesagt hat, und niemand geht verloren. Es gibt eine herrliche Stelle, ich möchte sie auch vorlesen, Matthäus Evangelium, Kapitel 18, Matthäus Evangelium Kapitel 18, das ist der Kontext und der Abschnitt, in dem Jesus aufzeigt, wie man mit Sünde umgeht. Wenn ein Bruder gegen einen sündigt, wir kennen diesen Abschnitt sehr gut, geh zu ihm hin, sprich mit ihm unter vier Augen und so weiter, bring Zeugen, bring es von die Gemeinde. Wir kennen diesen Ablauf mittlerweile sehr gut und diese Stellen. In dem Zusammenhang aber redet er darüber, wie wir reagieren sollen, wenn diejenigen, die ihm gehören, die Kleinen, die an ihn glauben, das sind Kinder Gottes, zur Sünde versucht werden und eben verstricken und eben fallen. Und dann gibt es verschiedene Aspekte, die er beleuchtet. Und er sagt zum Beispiel, Versuchen müssen kommen, aber weh den, der diesen Kleinen versucht zur Sünde. Und er warnt die Kinder Gottes zu versuchen. Er sagt, die Welt tut das, die Welt wird vergehen, all diese herrlichen Wahrheiten. Und dann, ich muss noch schnell aufschlagen, bevor ich weiterrede, und dann sagt er und argumentiert er ab Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Jesus redet von den Kleinen. Und er redet nicht von Kindern, er redet von den Kleinen im Glauben. Das heißt, er redet von Kindern Gottes, die im Glauben nicht fest sind, die versucht und verführbar sind und die fallen. Und er warnt, er sagt, passt auf, wie ihr mit ihnen umgeht. Das ist, und dann sagt er, gibt er zwei Argumente. Das erste sagt er, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Was ist das für ein Beleg, was ist das für eine Argumentation? Er sagt, wisst ihr, dass die Engel, die für diese kleinen Kinder verantwortlich sind, also für diese Gläubigen, nach dem Hebräerbrief und nach anderen Stellen der Schrift wissen wir, dass die Engel Geister sind, die dienstbare Geister für uns, damit wir das Heil ererben. Wir haben gestern wieder Seminar, Offenbarung gehabt, da ist ja voll davon, die Geisteswelt wird uns aufgemacht und wir sehen alles, was die Engel tun, damit die Gemeinde das Ziel erreicht. Der Herr sendet sie aus, diese Heeresmacht, die Herrscharen, die ihm folgen und sie dienen an der unsichtbaren Welt für uns. So, und was Jesus damit sagt, ist folgendes, wisst ihr, dass die Engel ganz genau auf das Angesicht des Vaters schauen und auf seine Reaktion, wie man mit ihnen umgeht. Weil sie wissen nicht ganz genau, der Vater wird sagen, los geht's. Das ist das. Versteht ihr, das sind so, ich in aller Ehrfurcht sagen, diese Hunde, Wachhunde. Die sind beim Herrchen, so. Und der Herr sieht das, okay, da wird mein Kind angegriffen, los geht's. Und ja, so Schäferhunde. Ihr versteht das Bild. Ich sage das in aller Ehrfurcht, die Engel sind keine Hunde. Aber das Bild ist folgendes, deswegen sagt er, denn ich sage euch, dass die Engel in den Himmel allezeit das Angesicht meines Vaters schauen. Sie schauen und auf die Reaktion und auf die Wirkung des Vaters und was er ihnen sagt, was sie tun sollen. Er sagt, passt auf, wie er so umgeht, mit ihm umgeht. Hinter ihnen steht eine Engelschar. Das ist das Erste, was er sagt. Also vorsichtig. Das heißt, der Vater ist besorgt um sie. Es gibt Engel, die sind besorgt um sie. Warum? Lest mit mir ab Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr als über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille meines Vaters, der in den Himmel ist. übrigens nebenbei, Klammer auf, die Engel schauen ja, das ist ein Engelangesicht, die wir schauen, dass einer dieser Kleinen verloren geht. Versteht ihr, das ist der Zusammenhang. Der Herr ist besorgt. Es gibt eine Himmelsarmee, die nach den Kindern Gottes schaut. Und er ist besorgt, weil er will, dass niemand, keines, und die Betonung ist, dass nicht eines, kein einziges von diesen Schafen, er sagt, okay, wir haben 99, ja, 100 wäre schön, aber 99 auch besser, gell? Also ich, 99, komm einer, die Quote ist ziemlich gut. Nein, er will, dass nicht mal eines verloren geht. Das ist der Wille des Vaters. Das ist, was wir wissen müssen. Er setzt alles ein. Er setzt die Himmelswelt dafür ein, dass seine Kinder, seine Schafe, die sich verirren, übrigens, es verirrt, es ist weggelaufen, es kommt nicht mehr zurück, es findet auch nicht mehr zurück, kann nicht mehr. Nebenbei, das sind Schafe. Ich glaube, 1 Kilometer Radius von ihrem Weideplatz und sie finden nicht mehr zurück. Sie sind nicht in der Lage, ihnen fehlt so ein Kompass. Ja? So, die sind darauf angewiesen, dass sie zurückgeholt werden. Du kannst nicht sagen, hey Schaf, jetzt streng dich mal an und geh zurück, du böse Schaf. Das bringt nichts. Mit rumirren, rumsuchen und je weiter es versucht, umso weiter wird es von seiner Weide weggehen. Aber der Hirte, der geht, sucht und bringt. Das ist, darum heißt auch oder bedeutet oder wird gesagt, dass Jesus Christus der gute Hirte ist. Nicht nur ein Hirte, er ist gut. Warum? Er verliert keins. Er verliert kein Schaf, er sorgt dafür, dass sie alle gerettet sind. Und dass sie alle das Ziel erreichen. Das ist der Wille des Vaters. Wir kehren zurück wieder zum 1. Johannes, Kapitel 5. Und Johannes sagt, das wissen wir. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind von Gott geliebt. Und wir wissen, dass Gott niemanden verliert. Er versprochen hat. Das Wort Gottes gibt Zeugnis darüber. Ich und mein Vater sind eins, sagt Jesus. Und niemand geht verloren. Und in diesem Wissen, sagt er, beten wir, für unsere Brüder, für unsere Glaubensgeschwister, wenn wir sehen, sie verirren sich, sie verstricken sich, sie laufen weg. Und wir bitten für sie. Und wir bitten wie? Oh, ja, Herr, wenn es dein Wille ist, dann rette sie. Wenn es dein Wille, dann hol sie zurück. Müssen wir so beten? Wie sollen wir beten? Ich danke dir, dass du sie zurückbringst. Weil wir wissen ja, dass er seine Kinder nicht verliert. Wir wissen das. Woher wissen wir, dass es seine Kinder ist? Für wen können wir so beten? Für wen müssen wir so beten? Nicht nur können wir, sollen wir so beten, dass wir sagen, Herr, ich bitte dich, hol ihn zurück und ich danke dir, dass du es tun wirst. Denn du hast versprochen, in deinem Wort steht, du verlierst keins. Wenn wir wissen, dass es ein Kind Gottes ist, richtig? Für die bitten wir so. Aber wenn wir wissen, dass es gar kein Kind Gottes ist, dann sagt Johannes, haben wir in Vers 16 gelesen, für so einen brauchen wir nicht bitten. Wisst ihr warum? Weil er nicht ein Kind Gottes ist. Wir können nicht für ihn beten und damit garantieren, wenn wir es nicht wissen. Woher, wieso, wie können wir wissen, dass der eine ein Kind Gottes ist und der eine nicht? Wenn derjenige diese Sünde begeht, die nicht vergibt, die auf Grundlage dessen keine Vergebung ist, wenn er diese Sünde begeht, dann wissen wir, es ist kein Kind Gottes. Welche Sünde ist das? Wir wissen das. Jesus Christus verleugnen. Wenn jemand Jesus Christus verleugnet, wenn jemand weitergeht, wenn jemand nicht in der Lehre des Christus bleibt und ihn als den Sohn Gottes leugnet, dass er in diese Welt gekommen ist, um für dich und für mich zu sterben, dann wissen wir, das ist kein Kind Gottes. Wir haben gestern in der Offenbarung gelesen, das sind die Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Die das Zeugnis Jesu haben, Offenbarung 18. Das sind deine Brüder, die das Zeugnis, das Bekenntnis Jesu haben. Geht mal mit mir in den 2. Johannesbrief. Ihr müsst wahrscheinlich nicht mal umblättern, bei mir zumindest muss ich es nicht tun, aber einige schon, ich höre es. Lest mit mir ab Vers 7. Er sagt, denn viele Verführer sind in diese Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dieser ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Seht ihr, wie klar Johannes ist? Wie klar er identifiziert? Er sagt, wenn jemand weitergeht, und von wo weiter? Wir wissen nicht aus einer Kirche, nicht aus einem Gebäude, nicht aus einer Institution. Lehre. Wenn jemand von der apostolischen Lehre, das heißt von der Wahrheit über den Sohn Gottes, wer er ist, wenn jemand weitergeht, diese Lehre verwirft, eine andere daraus entwickelt, etwas wegnimmt, hinzufügt, wie auch immer. Wenn jemand weitergeht, denn der hat weder den Vater noch den Sohn. Und dann sagt er, damit keine Gemeinschaft, nicht ins Haus aufnehmen, nicht mal grüßen. Nicht mal grüßen. Sind wir so konsequent? Sind wir das? Trauen wir uns fast gar nicht, gell? Und ich bin mir sicher, wir trauen uns das nicht, weil wir diesen Unterschied nicht machen. Weil wir nicht prüfen. Wir sollten aber prüfen. Die Schrift fordert uns auf. Wir wissen das. Einen Test haben wir damit gemacht. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und somit hat jeder, der das bekennt, den Geist Gottes. Damit ist es mein Bruder und meine Schwester. Wer Jesus Christus nicht bekennt, im Fleisch gekommen, als der Christus, das ist nicht mein Bruder, das ist nicht meine Schwester. Das Zeugnis ist klar. Und Johannes sagt also, betet für wen? Betet für die Brüder, betet für die Schwester. Schaut mal, es geht nicht, wir gehen nicht verloren wegen unserer Sünden. Diese Sünden sind uns in Jesus Christus alle vergeben. Der Mensch geht verloren wegen einer Sünde, Jesus Christus abzulehnen. Das ist die Sünde. Versteht ihr? Ich wiederhole es noch einmal. Wenn jemand diese Sünde begeht, warum ist die Sünde, die nicht vergeben wird? Denn wenn jemand Jesus ablehnt, diese Sünde begeht, dann hat er all die anderen Sünden, die nicht vergeben sind. Wenn Jesus annimmt, im Annehmen des Christus, sind alle anderen Sünden vergeben. So, es ist das Entscheidende, ob ich die eine Sünde begehe oder nicht, an Jesus glaube oder an Jesus nicht glaube, ihn annehme oder nicht, das ist das Entscheidende. Habe ich Jesus Christus angenommen im Glauben, dann sind mir alle Sünden vergeben. Und dann geschieht es und wir sündigen, wir verstricken, wir verirren uns. Aber das Zeugnis der Schrift ist klar, der Herr holt uns zurück. Der holt uns zurück. Und wenn wir füreinander eintreten, füreinander beten und darin, liebe Geschwister, die Bruderliebe erweisen, darin offenbart es unser Herz, dass wir in der gleichen Art und Weise die Geschwister lieben, wie Gott sie liebt. Denn Gott will nicht, dass sie verloren werden. Dann wollen die Geschwister auch nicht, dass sie verloren gehen. Also treten wir für sie ein. Lesen wir in Vers 18, da heißt es, und Johannes argumentiert und belegt diesen Gedankengang und sagt Folgendes. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und ich erinnere euch nur ganz schnell und ich hoffe, dass das für euch so klar ist. Wir haben am Anfang den ersten Test miteinander gemacht, wie gesagt, vor 3 Jahren. Und dieser erste Test bestand darin, dass wir niemals sagen dürfen, wir haben keine Sünden. Denn wer sagt, ich sündige nicht oder ich habe keine Sünde, der ist nicht im Licht und hat keine Gemeinschaft mit dem Vater. Wer sagt, ich sündige nicht, der betrügt sich selbst und lügt. Versteht ihr? So haben wir damit begonnen. Und jetzt sagt er am Ende, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Mittlerweile verstehen wir jetzt, was er sagt. In welcher Weise wird der aus Gott geboren ist, nicht sündigen? In dem Jesus Christus ablehnen. Das ist die Sünde, der nicht begeht. Wer aus Gott geboren ist, wird Jesus Christus nicht verleugnen. Warum? Weil er ja Jesus Christus erkannt hat. Weil er an Jesus zum Glauben gekommen ist. Weil er ihn als seinen Retter und Erlöser angenommen hat. Wer sind die an Jesus glauben? Ja, denen Gott an die Wiedergeburt geschenkt hat. Und in der Wiedergeburt haben sie die Erkenntnis, das Verständnis und die Liebe empfangen, die aus Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihr Herzen. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Warum? Weil er Jesus Christus erkannt hat, er glaubt an ihn. Von dieser Sünde, Johannes sagt nicht, ein Christ sündigt nicht. Das ist das nicht, was er sagt. Sondern, und jetzt wird es entscheiden, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und jetzt schaut mal, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. In der letzten Predigt bin ich nur noch kurz darauf eingegangen, weil die Zeit ziemlich knapp war. Ich möchte hier noch etwas stehen bleiben. Allein aus dem Grund, weil wahrscheinlich in euren Übersetzungen, je nachdem, welche ihr habt, es ein bisschen anders klingen wird. Richtig? Sogar in Elberfelde, je nachdem, ob man die CLV Elberfelde hat, was einige unter uns haben, oder die Schlachter, was einige unter uns haben, oder die Elberfelder, 2006. Ihr werdet Unterschiede in der Übersetzung finden. Der Grund immer ist erstmal da, ist der, das heißt, dass der Urtext in Übersetzen nicht so einfach ist von der Grammatik, von der Sprache. Und das zwingt die Übersetzer immer eine Entscheidung zu treffen, wie man den Text versteht. Und da zeigt sich oft in der Übersetzung, welche Theologie die Übersetzer haben. So, was für ein Verständnis die haben. Deswegen immer Bibeln vergleichen, wenn man ein intensives Studium macht, verschiedene Übersetzungen zur Hand nehmen, sie vergleichen und in den Unterschieden werdet ihr merken, obwohl ihr die griechische Sprache vielleicht nicht beherrscht, dass da vielleicht gerade eine schwierige Stelle ist. Allein nur auf den Unterschieden bei den Übersetzungsmöglichkeiten. Jetzt, die Elberfelder hat sich hier dafür entschieden und ich muss ehrlich sagen, nicht weil ich sie habe und ich sie so liebe, aber ich sage trotzdem, das ist die bessere Übersetzung. Ich erkläre es euch, warum. Hier steht, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das? Andere Übersetzungen, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich. Das ist wahrscheinlich in der Schlachter und wahrscheinlich in der CLV ist das in dieser Art und Weise. Schaut mal, der aus Gott Geborene bewahrt ihn, und der aus Gott Geborene bewahrt sich. Das Zweite ist ziemlich offensichtlich, oder? Wir denken, der aus Gott Geborene ist wer? Wahrscheinlich ein Kind Gottes. Und die Übersetzer haben diesen Text so verstanden. Okay, das Kind Gottes. Und dann lesen sie, bewahrt ihn. Und dann denken sie, hä, wie kann das Kind Gottes ihn bewahren? Wen? Den, für den man bittet? Nee, das macht ja nicht er, oder? Also tun sie schwer, oder? Bewahrt wen? Und dann kommen sie zu dem Rückschluss, ja natürlich, er sündigt nicht, also bewahrt er sich selbst. Also haben sie statt ihn sich selbst übersetzt. Obwohl es eigentlich im heißt ihn. Die Frage ist natürlich, wen ihn? Wer ist der? Und ich möchte Folgendes euch nochmal sagen. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, bewahrt wird. Also wer ist ihn? Das ist der aus Gott Geborene. Und zwar wer? Jeder. Die Wahrheit ist, dass jeder, der aus Gott geboren ist, bewahrt bleibt. Das ist die Bewahrung der Heiligen, eine herrliche Wahrheit, eine kostbare Perle des reformatorischen Glaubensgutes. Ja? Die Bewahrung der Heiligen. Der Herr, also wir, die Kinder Gottes, werden bewahrt bis ans Ende. Und ich habe euch vorhin vorgelesen, weil der Vater nicht will, dass irgendeines dieser Kleinen verloren geht. Die Frage ist nur, werden sie bewahrt, weil sie sich selbst bewahren? Oder weil sie bewahrt werden. Oder ist dieses ihn der Herr? Also jeder, der aus Gott geboren ist, bewahrt ihn. Wen? Jesus. Könnte man auch übersetzen. Er bewahrt ihn, nämlich den Glauben an Jesus. Dadurch kennzeichnet er sich als ein Kind Gottes, weil er Jesus nicht verleugnet. Er begeht die Sünde nicht. Er glaubt an Jesus, also bewahrt er Jesus. Könnte man auch übersetzen. Ich möchte euch sagen, wie ich das verstehe und was ich denke, dass die, ich hoffe, das klingt nicht arrogant, aber die bessere Übersetzung, die richtige, oder das, was ist das Verständnis? Die Gefahr, die wir oft haben, und das werden wir auch in den Versen 20 und 21 lesen, wenn wir von dem Wahrhaftigen reden, dass wir etwas hören und automatisch denken, ja, wir wissen, um wen es da geht. Das ist für uns dann selbstverständlich. Ich möchte euch etwas zeigen, schaut mir noch einmal. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und jetzt wird hier jeder angesprochen. Er sagt nicht, wir wissen, dass der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das könnten wir ja auch schreiben. Aber er sagt jeder, das heißt alle. Darf ich nochmal euch das sagen? Alle. Schaut mal, nicht unter uns gibt es welche, die kriegen Sinn und unter uns gibt es welche, die nicht. Unter uns gibt es welche, die dann sündigen und dann welche, die nicht sündigen. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut diese Sünde nicht. Versteht ihr? Wie herrlich ist das? Es gibt keine Ausnahme, keine einzige Ausnahme, denn jeder, der aus Gott geborene, tut keine Sünde. Und jetzt zeigt sich die Theologie. Entweder man sagt, weil man von Gott bewahrt wird oder weil man sich selbst bewahrt. Und das ist ein großer Unterschied, oder? Entweder ich strenge mich an und er sagt, jeder aus Gott geboren, er wird sich bewahren. Das heißt, es liegt der Fokus und die Verantwortung mehr bei den Menschen, bei mir selbst. Ich muss mich bewahren. Die Frage ist, wie kann man dann aber mit dieser Sicherheit sagen, dass jeder das tut? Schwierig, oder? Von daher tue ich diese Auslegung nicht bevorzugen. Es gibt nur einen Grund, heilsgeschichtlich, im Kontext des Evangeliums, im Kontext der Bibelstellen, zeige ich euch gleich, dass die Bibel lehrt, der Grund, warum wir bewahrt werden, liegt nicht in uns, sondern in ihm. In ihm, im Herrn. Und jetzt achtet mal auf die Grammatik und auf die, wie Johannes hier schreibt. Also jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Wer bewahrt alle? Wer bewahrt dich und mich? Hier steht der aus Gott Geborene. Und jetzt, wenn ich das anders formuliere, vom Griechischen kann man dieses Wort Geborene auch, wisst ihr, wie das heißt? Gezeugte. Der aus Gott gezeugt, bewahrt ihn. Und jetzt, wer ist auch aus Gott gezeugt? Jesus. Psalm 2. Schlagen wir auf, zwei Stellen müssen wir lesen, damit wir das nicht nur sagen, sondern in der Schrift sehen. Und das hat Gewicht, das hat Kraft. Psalm 2. Ich würde gerne sagen, dass ich gerade irgendwie mit Absicht langsam aufschlage, aber ich kriege es selber schneller nicht hin. Dass ich euch Zeit gebe, rechtzeitig aufzuschlagen. Jetzt. Psalm 2, lest Vers 6. Hab doch ich mein König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Es ist offensichtlich. Gott sagt, er hat seinen König auf Zion geweiht. Wir wissen, das ist Jesus Christus. Wer ist es? Vers 7. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das ist das gleiche Wort. Das ist, was wir in Johannes haben. Der aus Gott Gezeugte bewahrt ihn. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 20. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 20. Der Engel erscheint Josef. Sagt Josef, verlass Maria nicht. Warum? Weil Josef natürlich denkt, keine Ahnung, ist Ehebruch stattgefunden, ist fremdgegangen oder vergewaltigt, wie auch immer. Verschiedene Gründe, warum Maria war schwanger und er war es nicht. Also wie ist es passiert? Also der Engel erklärt es ihr. Lest mal mit mir Vers 20, da heißt es, während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, also da ist sie übrigens schon Frau, obwohl sie verlobt ist, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Jesus ist gezeugt vom Heiligen Geist. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Zurück zum ersten Johannesbrief. Johannes argumentiert, und das ist wichtig, dass wir wissen, das ist, was wir wissen müssen. Er sagt, ein Kind Gottes, einer, der aus Gott geboren ist, der von Gott gezeugt ist, dem Gott sein Leben gegeben hat, der seinen Geist wiedergeboren hat, ihm Verständnis und Erkenntnis gegeben hat, sein Leben gegeben hat, sagt, er sündigt nicht. Er wird niemals sich von Gott abwenden. Er wird niemals sich von Christus abwenden. Warum? Und er gibt einen Grund, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und jetzt sagt er, hier ändert er und sagt, der aus Gott Geborene. Vorher sagte jeder, der aus Gott geboren ist und sagt alle. Aber jetzt sagt er nicht, und jeder aus Gott Geborene bewahrt ihn. Das ist nicht seine Argumentation. Jeder ist aus Gott Geborene sündigt nicht, also jeder aus Gott Geborene bewahrt ihn. Das wäre, er meint alle. Aber er sagt hier, der aus Gott Geborene, ein bestimmter Artikel. Und wer ist dieser eine der? Das ist der Sohn, der Gezeugte. Und ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Wer bewahrt dich und mich? Wer bewahrt jeden, der aus Gott geboren ist? Das ist der einzig wahre Gezeugte. Das ist der Sohn Gottes. Und wisst ihr warum? Weil er es versprochen hat. Und die Schrift verheißt es. Die Gewissheit, dass wir nicht verloren gehen, dass wir diese Sünde nicht begehen werden, liegt nicht in dem, dass wir uns selbst darin bewahren, dass wir uns anstrengen und all das tun, was notwendig ist. Darin liegt keine Gewissheit, darin keine Ruhe, kein Frieden. Da kommen wir nicht zu der Gewissheit, okay, gut, ich will mich halt nur anstrengen. Auch selbst wenn die Verheißung wäre, wir würden uns selbst bewahren. Wir würden das lesen, aber es würde in uns niemals einen Frieden schaffen. Wisst ihr warum? Weil wir permanent an uns zweifeln werden. Weil wir uns kennen. Wir werden niemals diesen Frieden erleben. Aber wir wissen, dass der eine aus Gott Geborene, der Gezeugte, mich bewahrt. Das ist mein Herr. Er hat es versprochen. Wir kennen seinen Willen. Und was sagt Johannes? Wenn wir in seinem Namen bitten, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Wesen, Willen und Handeln, dann wissen wir, dass wir das Erbeten haben. Das heißt, ich weiß, wenn ich Jesus bitte, meinen Bruder, den er wiedergeboren hat, zu bewahren und ans Ende zu bringen, dann weiß ich auch, er wird es tun. So ein tiefer Friede. Wo können wir so einen Frieden empfangen? So eine Gewissheit, so eine Ruhe. Nur bei ihm. Nur bei ihm. Also wer ist der, der bewahrt? Es ist Christus. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das auch so sieht. Es gibt gute Exegeten, die das auch belegen und stützen. Einer meiner Lieblings- und besten Theologen, die ich halte, ist Martin Lloyd-Jones. Da stimmt er. Ich sage so rum, ich stimme mit ihm überein, nicht er mit mir. Der ist ja schon beim Herrn. Es ist auch grammatikalisch, aber ich will da jetzt nicht zu tief in die Exegese mit euch gehen, um das zu belegen, aber für mich scheint das vom Kontext des Evangeliums, vom Kontext der Schrift, die bessere und die Übersetzung, dass der aus Gott Geborene, nämlich Christus, uns bewahrt dafür. Das Zeugnis der Schrift ist gewaltig dafür und ich möchte euch das kurz zeigen. In diesem Punkt sind wir bei diesem herrlichen Thema der Sicherheit der Gläubigen. Versteht ihr, Gott selbst hat vor Grundlegung der Welt uns erkannt. Dann hat er uns in dieser Welt berufen, mit seinem heiligen Ruf gerufen. Gerufen, bis wir es endlich gehört und verstanden. Dann hat er, nachdem er uns gerufen hat und wir seinen Ruf gehört haben, uns rechtfertigt in seinem Sohn. Hat uns Gerechtigkeit geschenkt durch den Glauben an sein Leben und seinen Tod. Und dann hat er versprochen, dass er diejenigen, die Jesus Christus erkannt haben, auch verherrlicht. Das heißt, zum Ziel bringt. Und Paulus schreibt es im Römerbrief Kapitel 8, als in der Vergangenheit, weil er schon sagt, und die hat er auch verherrlicht. Das heißt, es ist bei Gott schon fest. Das ist die Gewissheit, die wir brauchen, die Gewissheit der Bewahrung. Er bewahrt uns. Ich sage es noch einmal und ich werde das betonen, bis ich sterbe und zum Jesus gehe. Er bewahrt mich. Ich gebe dieses Zeugnis, ich könnte mich nicht bewahren. Ich weiß das. Ich habe schon zu viel erlebt, auch in mir und bei mir. Und ich kann mich selbst nicht bewahren. Würde ich gern mich bewahren, ja. Würde ich gern immer wieder stehen, würde ich gern immer mit dem Herrn so leben, keine Sünde, nicht versuchbar. Würde ich, natürlich. Aber ich weiß, ich kriege es nicht hin. Und ich weiß, wenn ich auf mich verlasse, ich würde Stück für Stück würde ich weggehen. Nicht radikal, nicht sofort, aber ich würde mich entfernen, mehr Sünde würde in mein Leben hineinkommen, ich wäre unempfindsamer, mein Gewissen würde abgestumpft werden und irgendwann mal würde ich das rechtfertigen und irgendwann mal sagen, ah, warum überhaupt, und dann wäre ich weg. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist nicht in mir. Ich wurde mit teurem Blut erkauft. Ich bin ein Besitztum des ewigen Gottes. Ich gehöre ihm. Er hat mit mir, mit diesem Stein geplant in seinem Haus. Und er will nicht, dass eine Lücke ist. Er hat mit mir geplant in seinem Leib. Er will nicht, dass ein Glied fehlt. Und er sorgt dafür. Er sorgt dafür, dass ich bleibe. Und er weiß, was das dazu alles notwendig ist. Und wenn es bedeutet, dass ich dich liebe, dich züchtige. Und das bewirkt für kurze Zeit Traurigkeit bei uns. Aber am Ende ewige Freude. Und wir wissen das. Warum? Weil er nicht will, dass wir verloren gehen. Er will es nicht. Die Wahrheit, die wir hier haben, schaut mal, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn. Jesus bewahrt uns. Und dann kommt es, und der Böse tastet ihn nicht an. Jetzt müssen wir weitergehen. Das ist die weitere Argumentation, um das zu belegen, was ich versucht habe zu erklären. Und der Böse tastet ihn nicht an. Schaut mal, Johannes sagt nicht, wir bewahren uns selbst und der Böse kann uns nicht antasten. Wenn wir uns bewahren, sondern warum kann der Böse dich nicht antasten? Weil wir von ihm bewahrt werden, das ist der einzige Grund. Wegen uns tastet der Böse uns nicht an. Wir kennen den Bösen? Das ist Teufel, das ist Satan, das ist die alte Schlange, das ist der Drache. Der ist so listig, der ist so gefährlich, so raffiniert. Wenn du glaubst, dass du ihm widerstehen kannst, dann irrst du dich. Wenn ich mich selbst bewahren würde, dann, Keine Chance. Aber hier heißt es, weil wir durch ihn bewahrt werden, durch Christus, kann der Böse, der Teufel uns nicht antasten. Was bedeutet nicht antasten? Jetzt ist wichtig, dass wir auch diesen Begriff kurz uns anschauen. Antasten bedeutet nicht berühren. Das Johannes lehrt nicht, die Schrift lehrt nicht. Wir sind wiedergeboren, Jesus Christus bewahrt uns und wir werden durch dieses Leben durchgehen, nie eine Versuchung haben, nie eine Sünde, nie fehlen. Der kann uns nicht antasten, der kann uns nicht mal berühren. So wird übrigens das auch übersetzt oder manchen lehren das. Und Zweifel an der Kindesgottschaft, warum? Weil sie sagen, ja, aber ich werde permanent von dem Teufel angefasst. Was bedeutet dieses Antasten? Es ist nicht dieses, er kann mich nicht berühren. Das ist nicht das Bild. Das ist nicht die Sprache, das ist nicht Bedeutung. Antasten bedeutet, er kann mich nicht festklammern. Er kann mich nicht festhalten. Er kann mich nicht binden. Er kann mich nicht zurückhalten. Das ist das Wort hier, antasten. Das bedeutet Folgendes. Wenn der Teufel kommt und er will uns versuchen, und das wird er tun, bis Jesus wiederkommt. Und er wird versuchen, euch zu binden. Er wird versuchen, euch zu klammern. Er wird euch versuchen, euch zu verlocken, in die Fallstricke des Teufels zu locken. Das ist nach der Schrift, was Paulus dann sagt. Dafür sollen wir beten übrigens, dass wir aus diesen Fallstricken des Teufels befreit werden. Das will er tun. Der Punkt ist aber er wird uns nicht endgültig anklammern, uns binden und nicht mehr loslassen. Das kann er nicht. Das darf er nicht. Und warum? Weil wir von Jesus Christus bewahrt werden. Das ist der einzige Grund. Die gleiche Sprache, die gleichen Worte finden wir im Johannesevangelium, das ist Kapitel 20, das ist die Geschichte mit Maria. Jesus ist auferstanden, ihr kennt das? Und Maria ist traurig, die kommt zu Jesus, kommt zum Grab, sieht ihn nicht und denkt, der wurde weggebracht. Dann sieht sie Jesus und denkt, das ist der Grabwächter da. Und dann sagt sie, wo hast du meinen Herrn gebracht? Und dann sagt Jesus, Maria, ich bin's. Und die voller glücklich, oh Rabuni, Lehrer, die ist so glücklich. Und wisst ihr, was sie macht? Sie geht hin und tastet ihn an. Aber sie geht nicht und macht so. Sondern sie fällt ihn um den Hals, sie klammert ihn fest, sie hält ihn. Und dann sagt Jesus, Maria, Maria, fass mich nicht an. Kennt ihr, gell? Und dann fragt mich, ja, warum nicht anfassen, warum nicht anfassen? Ich muss zum Vater gehen. Und dann überlegt man, ja, hat er jetzt einen verklärten Leib, den sie nicht anfassen durfte oder wie auch immer? Nein. Was Jesus sagt, halt mich nicht fest. Ich muss zum Vater. Herr Maria wollte nie wieder loslassen. Die sagt, ich dachte, du bist tot. Und jetzt auferstanden, jetzt klammert sie und sagt, so, so am Bein wahrscheinlich, zack. Und dann mit Jesus. Ich lasse dich nicht los. Ich bleib bei dir. Und Jesus sagt, Maria, Moment, ich muss noch hingehen, Wohnung bereiten, dann komme ich zurück, dann hole ich dich. Das ist, was er meint. Und wenn er sagt, taste mich nicht an oder rühre mich nicht an, manche Übersetzungen, das ist das gleiche Wort. Dann sagt Jesus nicht, berühre mich nicht, sondern halte, klammere dich nicht. Und das ist, was Johannes auch sagt. Jeder aus Gott Geborene sündigt nicht. Warum? Er hat den Glauben an Jesus. Er begeht die Sünde nicht, er verleugnet Jesus nicht. Warum nicht? Weil Jesus selbst dafür sorgt, dass er diese Sünde nicht begeht. Weil der Böse kommt und will ihn festhalten, will ihn zurückbringen, will ihn binden, aber er kann es nicht. Ist das gut? Das ist die gute Nachricht, das ist die Wahrheit, was wir wissen müssen über die Bewahrung der Gläubigen. Der Grund, warum wir bewahrt werden, liegt nicht in uns, liegt in ihm, dass er dafür sorgt, dass der Böse euch nicht antastet. Was für eine herrliche Verheißung, was für eine herrliche Wahrheit, möchte ich von der Schrift belegen. 1. Thessalonicher Brief. Am Ende, der Segen, den ich gerne lese, auch in Anspruch nehme. Den anderen lese ich euch noch gleich auch noch mal vor. Das steht im Judasbrief, aber zuerst mal Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Wir haben diese Verse gelesen ab Vers 19 zum Beispiel. Denn Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht. Und dann heißt es, prüft alles, das Gute behaltet. Könnt ihr euch erinnern, im Kontext von dem Test, die Geister prüfen, was das bedeutet. Alles prüfen, das Gute behalten. Und da haben wir gelernt, das bedeutet, wenn wir alles prüfen und merken, das ist nicht gut, dann gucken wir, dann hören wir, schauen wir und setzen uns damit nicht weiter auseinander. Und sagen nicht, okay, irgendwas Gutes wird schon darunter sein. Nein. Warum? Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also prüft alles. Wenn ihr merkt, das ist nicht gut, dann haltet euch fern und sagt nicht, aber ein bisschen könnte ich doch, ein bisschen Gutes ist dabei. Das ist nicht das. Ich lese ein Buch, alles Schrott, aber da waren nur 3 Seiten, die waren so gut. Naja, ich habe halt geprüft, das behalte ich und dann empfehle ich weiter oder nein. Wenn es Schrott war, dann schmeiß weg und verschenk es nicht weiter. Verkauf es auch nicht. Das ist fies. Bereichere dich nicht an der Dummheit der anderen. Ja. Also, das Gute behaltet, aber das Böse vom Bösen haltet euch fern. Und jetzt schaut mal, das Nächste, was Paulus schreibt, ist ab Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig, und jetzt schaut mal, bewahrt werden bei der Ankunft unseres Jesus Christus. Er beginnt und sagt, Vers 24 kommt jetzt, er selbst aber, er sagt, okay, prüft alles, das Gute behaltet, haltet fern von dem Bösen. Aber dann sagt Paulus sofort, er selbst, wer? Unser Herr, der Gott des Friedens, wie gut ist das denn? Er hat Frieden mit uns gemacht, zwischen uns ist Frieden. Das ist Vergebung, keine Feindschaft. Und weil Frieden da ist, er liebt uns, er hat uns angenommen, er selbst heiligt uns. Versteht ihr? Wir kommen an dem Tag des Herrn, beim Herrn an, weil er uns selbst heiligt. Das ist die Bewahrung. Er sorgt dafür, dass wir immer wieder zurückkommen. Er sorgt dafür, dass wir im Glauben Fortschritte machen. Er sorgt dafür, dass wir geheiligt werden, und zwar am Geist, Seele und Leib. Das heißt durch und durch. Er sorgt dafür. Das ist der neue Bund, und ich werde es machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und sie tun. Und dann sagt ein Vers 24, treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Versteht ihr, warum ich das so liebe? Treu ist er. Er ist der Treue und der Wahrhaftige. Er hat es versprochen. Er verliert niemanden. Und Paulus sagt, er wird es auch tun. Er wird es tun. Das ist die Verheißung. Möget ihr untadelig bewahrt werden. Es geht um die Wahrung. Und dann sagt Paulus, er wird es tun. Warum? Weil er treu ist. Weil wir treu sind? Nein, weil er treu ist. Wir haben zu kämpfen mit dem Bösen und Guten zu unterscheiden und uns vom Bösen fernzuhalten. Gar nicht so einfach. Aber er weiß, er wird das an uns wirken und das tun. Erster Petrusbrief. Erster Petrusbrief. Die gleiche Wahrheit. Herrliche Wahrheit. Kapitel 1. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Also, er hat uns wiedergeboren. Er spricht zu der Gemeinde, er spricht zu uns, er spricht zu den Kindern Gottes und sagt, wir sind wiedergeboren, deswegen haben wir eine lebendige Hoffnung. Und dann sagte Vers 4, zu einem unvergänglichen oder deinem unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Das heißt, das, was uns erwartet, ein Erbteil, das nicht vergeht, sicher ist für uns. Und dann, wen für wen? Wer bekommt es? Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Warum werden wir dieses Erbe empfangen? Dieses Unverwelkliche, dieses herrliche Erbe, unvergänglich, unverwelklicht. Warum? Die Wiedergeborenen bekommen es aus dem Grund, weil sie bewahrt werden. Die ihr durch die Kraft Gottes durch Glauben, das bedeutet nicht durch Werke, durch Glauben. Wir werden durch Glauben bewahrt. Wer gibt uns den Glauben? Wer stärkt uns den Glauben? Wer bewahrt uns diesen Glauben an Jesus Christus? Dass er unser alleiniger Erlöser und Retter ist. Der Herr sorgt dafür, dass wir den Glauben bewahren. Und zwar in der Kraft Gottes. Durch seine Kraft, nicht durch unsere Kraft. Geht mit mir in den 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Dazu muss ich ganz kurz ausholen und euch an die Geschichte Noahs erinnern. Als die ganze Welt den Herrn verwarf, da gab es eine Familie, Noah, die aber ihn nicht verwarfen, die gerettet worden sind, Noah und seine Familie. Warum? Warum war Noah anders als die da alle auf der ganzen Welt? Hier steht es, ab Vers 5, 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 5. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben den sieben anderen, und ihr schaut, was da steht, bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Warum? Warum wurde Noah gerettet mit seiner Familie? Was war der Grund? War er besser als sie in dieser Welt? Nein, der einzige Grund war, weil Gott ihn bewahrte. Es ist die Bewahrung der Heiligen, es ist die Bewahrung der Kinder Gottes, das Versprechen Gottes, dass er die Seinen bewahrt. Ich zeige euch nochmal Judasbrief. Ein bisschen weiter blättern, Judas. Gibt es keine Kapitel daher. Judas, ab Vers 1. Als ich das für mich nochmal las, dachte ich, wieder so eine herrliche Überschrift, so schnell überliest man die Überschriften. Aber schaut mal, was da steht. Wie beginnt Judas diesen Brief? Übrigens, Judas, das ist der Bruder von Jesus, der aber eine hohe Stellung bekam in der Gemeinde, eine hohe Autorität. Schaut mal, Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Er schreibt an wen? Und jetzt macht er genau diese zwei Dinge. An diejenigen, die in Gott geliebt sind. Wir wissen, dass wir in Gott geliebt sind, das ist es. Und weil wir in Gott geliebt sind, sagt er, und sind wir in Jesus Christus bewahrt. Das ist die Gemeinde, das sind die Kinder Gottes. Die sind in Gott geliebt und in Christus bewahrt. Das schließt natürlich nicht aus, dass er sagt, lasst uns den guten Kampf kämpfen. Das ist unser Kampf hier. Aber der Grund ist, warum wir diesen Kampf kämpfen können und siegen werden, weil wir in diesem Kampf bewahrt werden. Weil wir in diesem Kampf bewahrt werden. Darf ich euch bitten, 2. Korinther aufzuschlagen? 2. Korintherbrief. Und ich sag's mal so, ich schließe übernächsten Sonntag die Reihe ab. 2. Korinther, Kapitel 3. Nein, doch. 3, doch, doch. 2. Korinther, Kapitel 3. Ich lese mir ab Vers 4. Da heißt es, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Bis dahin. Schaut mal, unsere Tüchtigkeit kommt von wem? Von Gott. Wir sind nicht so arrogant, nicht so hochmütig zu glauben, wir könnten uns selbst bewahren. Wir sind nicht so arrogant und hochmütig zu glauben, wir können selbst diesen Kampf kämpfen. Und die Zweifel und die Versuchungen und all dem widerstehen. Wir können es nicht. Wir sind nicht in der Lage. Schwache Gefäße, die aber ein kostbarer Schatz hineingegossen worden ist. Und unsere Tüchtigkeit, der Grund, warum wir es können, ist, die ist von Gott. Warum? Er hat einen neuen Bund eingesetzt und sagt, wir dienen nach dem neuen Bund. Und dieser neue beinhaltet, er hat uns seinen Geist gegeben, der uns nicht nur versiegelt hat, ein Pfand wurde für uns gegeben, sondern dass dieser Geist uns dazu befähigt, er korrigiert, er leitet, er heiligt, er verändert, er ruft zurück, er mahnt, er bestraft, er wird betrübt und wir spüren das. Er wirkt an uns, damit wir nicht verloren gehen. Und wir dürfen, nein, wir sollen füreinander im Gebet einstehen. Füreinander im Gebet einstehen und wenn wir sehen, dass ein Bruder, eine Schwester in dem Glaubenskampf ringt, in Schwierigkeiten ist, in manche Versuchungen hineingerät, dann sagt er, betet, tragt einander die Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Betet füreinander. Und die Verheißung, die wir im ersten Johannesbrief, Johannes sagt, wenn wir wissen, dass diese Person nicht diese Sünde begeht, nämlich Jesus Christus ablehnen. Und dann können wir mit Gewissheit, mit Zuversicht wissen, er wird es tun. Denn ich weiß, er wird keins dieser Kinder verloren gehen. Liebe Geschwister, als ein Diener am Herrn, der Unwürdigste, der Kleinste im Reich Gottes, nur so kann ich diesen Dienst tun. Ob jetzt an und mit euch und an all denen, die in online dabei sind oder in all diesen Diensten besuchen, Kreuzlichtseminar, wenn ich glauben würde, dass ich oder ihr für euren Heil selbst verantwortlich ist, ich hätte keine Kraft, kein, Ich liebe euch sehr, aber so viel Vertrauen habe ich nicht zu euch. Wisst ihr warum? Ich kenne mich selbst. Versteht ihr, das klingt jetzt auch, ich muss echt vorsichtig sagen, wie ich sage, aber ich habe ein Riesenprivileg. Ich lebe davon, dass ich dieses Buch lese und dass ich jeden Tag das lesen muss und das weiterlernen. Das ist ein Privileg. Das kann nicht jeder von euch das haben, aber das ist ein Vorrecht. Ich kriege Geld dafür, um das jetzt so gut auf Deutsch zu sagen. Ja. Das heißt, jeden Tag muss ich mich damit beschäftigen. Und jeden Tag muss ich mit Versuchungen kämpfen und mit Schwierigkeiten und all diesen, obwohl ich diese Zeit aufbringen darf. Und ich weiß, nicht jeder von euch hat diese Zeit. Ihr müsst morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, ich gehe ins Büro, schlage die Bibel auf. Ihr nicht, oder? Also nicht alle. Ich weiß nicht, vielleicht schlägt einer bei euch im Büro die Bibel auf. Also, gute Arbeit. Aber der Punkt ist, das heißt, selbst das ist keine Voraussetzung für Sieg und für Überwinden. Es gibt nur einen Grund. Es ist er, der bewahrt. Es ist er, der redet. Es ist er, der seine Stimme mich hören lässt. Es ist der ruft. Es ist er, der ermahnt. Es ist er, der züchtigt. Und es ist der auch, der Liebe schenkt. Und auf einmal Hunger und Freude und Verlangen. Es ist alles er. Das ist die Gewissheit, dass diejenigen, die aus Gott geboren sind, die werden diese Sünde nicht begehen, weil sie in ihm bewahrt sind. Ich lese den letzten Vers für heute, Vers 19, und damit schließe ich für heute. Vers 19, 1. Johannes Kapitel 5. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Schön? Wissen wir das? Jetzt schaut mal, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Warum formuliert das so? Das ist mit ein wichtiges Vers hier in diesem Brief. Wir wissen, darum geht es, Gewissheit. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, dass wir aus Gott geboren sind. Wir wissen das. Und die ganze Welt liegt im Bösen. Schaut mal, wir sind aus Gott geboren, der Böse tastet uns nicht an. Warum nicht? Er bringt uns nicht dazu, an Jesus zu zweifeln. Er bringt uns nicht dazu, an Jesus nicht zu glauben. Er kann es nicht. Er verblendet nicht unsere Augen. Aber wessen Augen verblendet er? Der Welt. Die Welt liegt in dem Bösen. Das heißt, die Welt ist vom Bösen versklavt. Die Welt liegt in der Finsternis. Paulus sagt in 2. Korinther, Kapitel 4, unser Evangelium ist nur aus einem Grund verdeckt, bei denen, die verloren gehen. Weil der Fürst dieser Welt ihre Augen verblendet. Sie können das Lichtglas des Evangeliums von Jesus Christus, von Gott in Christus, nicht erkennen. Sie können ihn nicht erkennen. Sie können nicht an ihn glauben, weil der Fürst der Welt sie verblendet, der Böse. Das ist Welt. Aber wir sind aus Gott geboren. Woher wissen wir das? Ja, weil wir ihn erkennen können. Wir wissen, wer er ist. Wir glauben an ihn. Dann bin ich ja aus Gott geboren, weil die Welt erkennt ihn nicht. Sie glaubt nicht. Und weil wir aber nicht mehr in der Welt sind, weil wir aus der Welt herausgerettet sind, weil wir nicht mehr in dem Bösen sind und der Böse uns nicht antastet und uns festhält, werden wir bewahrt. Bis ans Ende werden wir bewahrt, weil wir ihn kennen. Eine Sache bleibt uns noch übrig. Wie kam es und kommt es dazu, dass wir ihn kennen? Vers 20 und 21. Wie kommt es zu und was ist eigentlich, was wir kennen? Und wir werden uns übernächsten Sonntag mit dieser Wahrheit beschäftigen, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und auch da muss ich euch mit hineinnehmen und kommen wir zum Höhepunkt unserer Erkenntnis, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und glaubt mir, aber auch hier gibt es so viele falsche Lehren über diesen Vers, über diese Verse. Und wir werden auch uns das anschauen, was uns geschenkt worden ist, was dürfen wir erkennen, was ist unsere Gewissheit. Also was wissen wir? Wir sind bei Gott angenommen, wir sind von Gott geliebt. Und was wissen wir? Wir sind von Gott bewahrt, in seinem Sohn Jesus Christus. Wie gut ist das, oder? Wir dürfen das nicht vergessen. Wir dürfen das nicht vergessen. Wenn es notwendig ist, machen wir nochmal 3 Jahre. Wir fragen von vorne an. Aber ich hoffe nicht. Amen.